2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die Freiheit.
Moin, Dienstag, 8. August. Es ist noch nicht ganz 19:10, aber wir sprechen nach dem gestrigen Spiel des FC St. Pauli gegen Dynamo Dresden hier über eben dieses. Mein Name ist Mike und ich habe mir diesmal eingeladen, zum einen den Uwe, den ihr von der letzten Sendung schon kennt. Moin, Uwe.
Moin.
Und zum anderen die Anne, die war letztes Mal noch nicht dabei, gestern aber im Stadion. Und Anne ist sonst tätig für die Welle 1953. Hallo, Anne.
Hallo, es heißt Welle 1953, wie das Gründungsjahr von Dynamo. Also immer, wenn du diese vier Zahlen siehst, dann ist es 1953. Und ich mache im Prinzip alle zwei Wochen, wenn die Saison läuft, eine Radiosendung, die im Freien Radio in Dresden läuft und auch als Podcast veröffentlicht wird. Und ich berichte quasi als Fan und gleichzeitig Dynamo-Mitglied über alles, was bei Dynamo passiert und versuche da auch so ein paar kritische Aspekte mit reinzunehmen, die man ansonsten in der Berichterstattung über Dynamo vielleicht nicht findet.
Sehr schön. Erzähl doch mal ganz kurz noch ein paar Worte mehr dazu. Also das ist, so wie wir ja auch, ein Podcast. Ist bei Dynamo der einzige, soweit ich weiß?
Zurzeit ja. Also es gibt noch ein Videoformat, das heißt 1953 der Dresdner Fußballtalk. Das macht der Jens Umbreit. Und der macht in einem größeren Abstand so ein Videoformat, wo er sich Gäste einlädt. Bei Welle 1953, der Radiosendung, ist es eher so, es gibt zum einen natürlich klassisch Spielberichte, also Rückblicke und Ausblicke, wo ich aber versuche, mehr auf Fanbelange einzugehen. Also die Sachen drumherum, die auch interessant sind, weil ein Fußballspiel im Fernsehen ja auch was anderes ist, als wenn du auswärts fährst oder zu Hause den Support miterlebst. Und dann geht es eben auch um verschiedene Kämpfe, Diskussionen, Auseinandersetzungen, zum Beispiel im Hinblick auf die Strafen, mit denen Dynamo ja jetzt tatsächlich öfter konfrontiert ist. Genau, das sind so ein bisschen die Sachen, mit denen ich mich da beschäftige.
Sehr schön. Und im Gegensatz zu den meisten anderen Fußball-Podcasts, wie du schon sagst, gibt es das auch im Radio. Wie kam das zustande?
Ich kenne ein paar Leute, die bei Coloradio, das ist eben das Freie Radio in Dresden, auch Sendungen machen und habe denen das Konzept vorgestellt. Die fanden das interessant. Für mich war es eine gute Entschuldigung, alles auswärts zu fahren und es auch allen anderen in meinem Umfeld dann eben klar zu machen, dass es eben jetzt eine andere Priorität hat. Und die fanden das Konzept, wie gesagt, gut und haben dann quasi das Okay gegeben und freuen sich, dass sie eben da auch was über Dynamo Dresden im Programm haben, obwohl ein freies Radio sicher in anderen ja eine andere Bewertung hat, auch in politischer Hinsicht, als eben Dynamo Dresden leider oft erfährt.
Ja, okay. Aber ihr seid nichtsdestotrotz komplett unabhängig vom Verein. Also du machst das, was du da machen möchtest und dir redet da auch keiner rein.
Genau.
Sehr schön. Ja, dann fangen wir vielleicht mal mit Uwe an. Wie hast du denn gestern das Spiel verfolgt?
Ja, wir haben uns ja vorm Spiel schon unterhalten. Und du hattest mich ja auch gefragt, was so meine Erwartungen und oder Befürchtungen sind. Und ich habe ja gesagt damals schon, dass ich natürlich mich über einen Sieg immer freue, aber dass ich so realistisch bin, dass ich mit einem Unentschieden da sehr gut leben kann. Nun ist es genau dazu gekommen. Und ich muss mich da allen, die sich jetzt in den letzten Stunden schon dazu geäußert haben, äußern, dass ich natürlich prinzipiell der Meinung von Eduard Geier bin, dass meine Mannschaft immer den Sieg verdient hat. Aber trotzdem ist dieses Unentschieden völlig okay. Und aufgrund der ersten Halbzeit und sage ich mal vor allem den, die ja klar für Dresden gesprochen hat, viel deutlicher, als ich das erwartet hatte. Aber dann der zweiten Halbzeit, die dann doch eher in Richtung St. Pauli lief, geht das schon okay. Und ich denke, mit 4 Punkten stehen ja beide Mannschaften am Ende ganz gut da.
Ja, ich denke, das kann man so festhalten, auch wenn wir das natürlich in der Bewertung vielleicht gerne auch mit 6 Punkten auf unserer Seite gesehen hätten, aber unterm Strich geht der Punkt nach dem Spiel wirklich in Ordnung. Du hast es dann am Fernseher verfolgt?
Ich ja.
Wie macht Sky jetzt die Rundumbetreuung bei der zweiten Liga? Ist das immer noch so sträflich wie in der letzten Saison oder haben sie jetzt, weil sie das jetzt exklusiv machen und nicht mehr Sport1, ein bisschen aufgepeppt?
Also die Vorberichterstattungen sind nach wie vor nur 15 Minuten. Das finde ich bei schon sehr spärlich. Also da kann man, denke ich mal, deutlich mehr machen, zumal ja beide Mannschaften noch für eine Vorberichterstattung mehr hergeben würden. Und ich sage mal, wenn man da 30 Minuten auch mit historischem Bildmaterial, kriegt man da, denke ich, dicke voll. Aber offensichtlich spart man dort an der Stelle oder will zumindest nicht mehr Geld ausgeben als früher. Keine Ahnung. Von den Kommentatoren her war das ganz okay. Sie waren nicht immer ganz namenssicher. Aber ansonsten war der Kommentar diesmal doch recht ausgewogen und unparteiisch, muss ich sagen, was wir aus Dresden ja auch anders kennen.
Okay. Ist der denn, also wir sprechen über das Gästekontingent und so nachher nochmal genauer, aber ist er auf dieses Thema auch eingegangen?
Es wurde erwähnt, weil es war ja auch zu sehen, dass der Dresden-Block doch eher spärlich besucht war mit roundabout 700 Leuten. Und es wurde dann als Grund, also zum einen der Montagabendtermin, aber zum anderen eben wurde dieses Voucher-Thema wurde kurz erklärt, womit das zusammenhängt und wie das Ganze funktionieren soll. Das spielt eine Rolle, aber nur so nebenbei.
Naja, aber immerhin, es wurde ja in der Vergangenheit auch schon mal komplett solche Themen verschwiegen, von daher ist es ja schon mal ein Schritt nach vorne. Okay, ja, dann sprechen wir kurz über Spiel. Erste Halbzeit, Uwe sagte schon, die gingen deutlich an Dresden, war auch so meine Wahrnehmung. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, in dem Moment, wo wir das Tor machten, sprich, das war dann die, jetzt habe ich die Minute weggeklickt, 22. Minute durch Christopher Buchtmann. Das war so einer der ersten Angriffe, die überhaupt so ein bisschen zielführend waren. Und dann hat er da eine schöne Einzelaktion eben abgeschlossen. Anne, wie hast du das aus dem, oder generell erstmal, wie ist denn die Sicht aus dem Gästeblock überhaupt jetzt? Hast du gestanden oder gesessen?
Ich habe gestanden, relativ weit vorne. Dadurch war das Tor nicht so, also du kriegst natürlich, wenn du im Stadion stehst, nicht halb so viel mit, wie wenn du vorm Fernseher sitzt und schauen kannst, ist es jetzt wirklich ein Abseits, ist es so. Die Tore, die wir sehen konnten, sahen alle gut aus. Aber die erste Halbzeit ging natürlich komplett an Dynamo. Also es war, glaube ich, überraschend, wie Hartmann aufgetreten ist, der eben vorne mit gestürmt ist. Und das sind, glaube ich, Sachen, wo dann auch St. Pauli so ein bisschen überrascht war, womit die, glaube ich, eher nicht gerechnet haben, mit welcher Aufstellung und wie Dynamo da antritt.
Es war halt gerade das, was du gerade erwähnt hast, dieses erste Tor, war natürlich auch eine Lehrstunde für Patrick Möschel, der noch neu bei uns ist und noch sehr jung und aus Österreich kommt. Der hat dort an der Außenlinie in der Mitte versucht, irgendwie sich gegen 3-4 Gegenspieler durchzusetzen, statt den Ball einfach wegzudreschen. Und das sind natürlich Dinge, die er dann hoffentlich, aus denen er dann lernt, denn er verliert den Ball. Nähring spielt dann vorne zu Buchtmann, dann fehlt Möschel hinten am Strafraum, an der Strafraumgrenze und der Ball ist im Tor. Und das sind eben so Dinge, da, wenn die ein, zwei Mal live erlebt haben, dass es eben ein bisschen naiv ist, so zu spielen, dass das eben in der zweiten deutschen Liga so nicht geht, dann denke ich mal, bringt ihn das am Ende dann auch schon weiter. Aber für mich war in dem Moment eben auch die Frage, ob diese Comeback-Qualitäten in der Mannschaft noch da sind. Wir haben ja gerade in der letzten Saison haben wir Rückstände aufgeholt und Spiele gedreht. Und das war natürlich für mich dann doppelt beruhigend zu sehen, dass das eben immer noch da ist, dieser Wille, dass man dann nochmal wiederkommt, dass die Köpfe nicht nach unten gehen, wie wir das immer in unserem vorletzten Drittliga-Jahr oft hatten. Das war ja teilweise schlimm und das ist eben diesmal nicht mehr der Fall.
Ich will kurz nochmal auf Patrick Möschel eingehen, was man ihm zugute halten muss, dass in dem Spiel vorher, bei seinem ersten Auftritt gegen Duisburg, sind das eben Sachen gewesen, die haben da funktioniert. Mhm. Gegen St. Pauli haben sie eben nicht funktioniert. Das sind sicher Sachen, die sehen in einem halben Jahr wahrscheinlich ganz anders aus.
Ja. Ja gut, der lernt. Aber Uwe sagte schon, naiv. Naiv ist dann das gute Stichwort auch vielleicht für euren Ausgleich. Da war unsere Abwehr nämlich ziemlich naiv. Und der Erich Berko hat sich ziemlich gut durchgesetzt und macht dann auch einen sehr schönen Pass auf.
Nee, es war gar nicht Berko, nee, das, ne?
Warte mal. Benatelli war es. Genau. Also es war Rico Benatelli, der dort irgendwie 2,5 Euro Leute vernascht und in der Mitte dann gesehen hat, dass Marco Hartmann dort quasi irgendwie so ein Stell-Dich-Ein mit sich selber feiert und da einfach nur rumsteht und wartet, dass der Ball endlich kommt. Aber da muss ich prinzipiell nochmal zu Rico Benatelli sagen, da war für mich, vor allem in der ersten Halbzeit, der überragende Mann auf dem Platz. Gegen Duisburg war da so, okay, man hat da ein paar Aktionen gesehen, die waren ganz okay und hat auch so Spielwitz und macht überraschende Sachen. Aber dann rannte er Großteile des Spiels auch dem ganzen dem Geschehen hinterher. Und in St. Pauli, gegen St. Pauli, war ja Wahnsinn. Er war richtig gehender Mittelfeldmotor alter Schule, hatte Übersicht, hat die guten Pässe gespielt und das Ganze auch dirigiert, dort zusammen mit Hartmann aus dem Mittelfeld heraus. Also der Mann hat mich begeistert und dann auch dort dieses Sahnestückchen dort, wie er dort die halbe Hamburger Abwehr vernascht hat, das war schon besonders und dann musste ja Hartmann nur noch, hat er quasi den Ball eher so reingebowlt statt geschossen.
Ja, aber das war dann bei dem Tor auch nicht mehr der schwierige Part, sondern den hatte Benatelli vorher dann schon erledigt, das stimmt. Ja, Dortmunder Ausbildung, ne? Der kommt vom BVB, stimmt das? Von der zweiten oder habe ich das verwechselt?
Benatelli kam, das muss ich kurz überlegen, den geholt haben wir ihn aus Würzburg und davor im Schacht.
Ja, davor war der bei Aue, aber früher, ganz früher war er bei Dortmund, genau, da habe ich daher. Und damit haben wir ja mit Dortmunder Jugendspielern haben wir ja auch immer gute Erfahrungen gemacht, von daher. Ja, sehr schön. Ja, ansonsten, wenn du sagst, Benatelli, der Mann der ersten Halbzeit für mich war, dass Erich Berko, deswegen hatte ich den Namen eben schon, der gerade auch durch das Einsetzen seines Körpers da unheimlich viel Wirbel vorne verursacht hat. Das war so das, was mich da erstaunt hat.
Ja, der hat eine wahnsinnige Entwicklung gemacht. Der hat, als er bei Dresden angefangen hat, war der gut mit dem Ball und sobald Gegenspieler kamen, hat man immer so ein bisschen Angst um ihn gehabt, weil er eben auch so ein bisschen so ein Zarter war und wie der sich entwickelt hat, ist Wahnsinn. Mhm. Also da freut man sich, wenn die Gegner ankommen und Erich Berko fängt an.
Ja. Was halt die Schwäche war bei uns im Spiel, wir hatten eigentlich mit Möschel und Berko eine gute Flügelzange und auch dann dieses ganze Dreieck, Benatelli, Kreuzer, Möschel auf rechts, kamen ja mehrere gute Zuspieler nach innen, nachdem die sich durchgesetzt haben. Aber man hat eben gemerkt, dass wir doch einen relativ unerfahrenen Mittelstürmer vorne drin haben, der dann im Prinzip überall mal sich an der Strafraumgrenze rumgelaufen ist, aber nicht in der Box, wo er eigentlich hingehört. Und deswegen gingen halt viele dieser eigentlich guten Konterzüge am Ende ins Leere oder wurden gut abgeblockt, weil sich Lukas Röser dort einfach nie durchgesetzt hat oder einfach nicht da war, wo er hätte sein sollen. Aber auch das kann man ihm eigentlich nie wirklich vorwerfen, weil er kommt aus der dritten Liga, ist das sein erstes Zweitliga-Jahr, er war eigentlich so ein bisschen als Backup für Testro gedacht, jetzt ist er auf einmal der einzige Stürmer zurzeit noch im Kader, der unseren neuen Finn mussten wir ja zu Hause lassen. Und ich denke, dafür schlägt er sich ganz wacker und da muss man auch dann mal sagen, okay, der Junge, dem muss man noch ein bisschen Zeit geben und ich denke, das ist auch okay so.
Auf der anderen Seite hat er jetzt eben in dem Spiel das zweite Tor im zweiten Spiel geschafft, so das ist ausbaufähig, aber es ist, das stimmt natürlich dann schon mal, ne? Mhm.
Ich wollte gerade sagen, da würde ich mich jetzt an eurer Stelle auch nicht so beschweren, das hat er ja dann später noch richtig gemacht, da stand er halt da, wo er stehen muss.
Es war mehr drin. Ich denke, das ist das, was Uwe sagen will und kann ich nur nicken.
Ja, okay, das stimmt. Dann kamen beide Teams aus der Pause, das tastete sich so ein bisschen in beide Richtungen ab und dann hatte ich so das Gefühl, dass wir so zwischen der 50. und ja bis zum Ausgleich eigentlich, so die 20 Minuten, die gehörten dann uns. Ich hatte auch das Gefühl, dass es auf den Rängen dann so eine Wechselwirkung sich entfaltete, dass da auch das Stadion deutlich lauter und präsenter war und man das eben auch auf dem Grün dann merkte. Es gab so zwei, drei Situationen, wo wir schon gefährlich waren, insbesondere Mölle Dali, der da ziemlich viel Wirbel hatte und zweimal sich dann auf rechts durchtankte. Und dann eben die Führung durch Christopher Buchtmann, der, ja, ich weiß gar nicht, im Fernsehen wurde dann nachher wohl gesagt, der war abgefälscht. Ich glaube, der hatte einfach nur einen ganz blöden Drall und dadurch sah Schwäbe dann ein bisschen unglücklich aus, war aber einfach auf dem falschen Fuß erwischt.
Ja, also der war auch nicht abgefälscht, habe ich auch nicht so gesehen. Und Schwäbe sieht ein bisschen blöd aus, aber er kann nicht dafür. Erstmal geht der Ball durch mehrere Beine, er sieht ihn relativ spät und er geht schon dahin, wo der Ball normalerweise hingeht, aber ist von Buchtmann einfach super geschossen, dass das Ding sich dann nach links dreht. Das ist dann einfach Pech, das ist, da kannst du nicht dagegen machen. Also da muss man ja auch dagegen sagen, dass halt Schwäbe vorher zweimal wirklich überragend gehalten hat. Also da hätten wir auch schon da schon ein Tor hinten liegen können. Und insofern gebe ich da Schwäbe überhaupt keine Schuld.
Ja, insbesondere der zweite Schuss von Mölledali, den er quasi aus dem langen Eck dann rausfischt, der war ziemlich stark gehalten. Anne, wie viel Geld hättest du in der 69. nach dem 2:1 noch auf den Punktgewinn von euch gesetzt?
Ich bin prinzipiell immer eine sehr pessimistische Person, damit ich hinterher mich besser freuen kann und wenn es nicht klappt, dann auch nicht so enttäuscht bin. Aber ich war natürlich total glücklich, dass es noch kam. Ich habe danach aber auch so ein bisschen geschwankt, weil ich eben eigentlich auch dachte, es wäre Zeit gewesen, endlich diesen Fluch da zu brechen und endlich auch in Hamburg zu gewinnen und 3 Punkte mitzunehmen.
Was ihr immer noch nicht geschafft habt, das stimmt.
Ja, und das Ding ist, in der letzten Saison hat Dynamo da bei mehreren Spielen solche Serien unterbrochen. Also ich glaube, das erste Mal auswärts in Bielefeld gewonnen, in Hannover glaube ich auch. Das war auch das erste Mal nach 20 Jahren im Schacht. Und dann dachte ich, also als es dann eben gestern so ein schönes Spiel war, dachte ich, da wäre mehr drin. Und dann hätte ich mir auch gern diesen Kunstdruck gekauft, den ihr da rausgegeben habt, mit Dynamo zerlegen. Und hätte mir das dann von den Torschützen unterschreiben lassen. Das ist, also ich finde es schade, dass das nicht geklappt hat, aber ich bin natürlich total glücklich, dass es eben eigentlich so gut ausgegangen ist. Also dass es ein wesentlich schöneres Spiel von Dynamo war, als eben gegen Duisburg noch.
Man muss, wenn man auch den Ausgleich sieht, einfach ist es ein gutes Beispiel, was Uwe Neuhaus einfach wirklich für einen Trainerfuchs ist. Weil ich habe echt gedacht, als Hartmann runter musste, weil es nicht mehr ging und er bringt mit Florian Ballas noch einen Innenverteidiger, da habe ich immer im ersten Moment gedacht, wo soll denn jetzt Ballas hin? Aber nee, er zieht dann eben den vorherigen Innenverteidiger Yannick Müller auf die 6 vor, als offensiven, eher offensiv ausgelegten Mittelfeldspieler und der bringt mit diesem Pass, der ja, also zwischen den zwei St. Pauli-Spielern, da hätten ja keine 3 Zentimeter mehr gepasst, dass der Ball da durchgeht. Und das Ding bringt dann eben, diese Entscheidung, Yannick Müller dort vorzuziehen, bringt dann eben letztendlich oder ist Teil des Ausgleichstreffers gewesen. Und da muss ich auch sagen, mit dem Torwart, ja, es sieht aus wie ein Torwartfehler, aber Philipp Heise hat einfach einen Zug auf dem Schuh. So einen Ball aus irgendwie 14 Metern, den muss man erstmal abwehren, geschweige denn festhalten. Und dass dann Möschel halt einfach nur dasteht und sich dann mal richtig reinkniet, um mal im Bild zu bleiben, ist dann natürlich umso schöner für uns gewesen. Aber so ein Schuss festzuhalten, ist schon wirklich schwierig.
Boah, ich glaube schon, dass Robin Himmelmann eigentlich so gut ist, dass er, wenn der Ball 10-mal kommt, ihn auch 8 oder 9-mal festhält. Aber war halt nicht so und ist jetzt für mich auch kein riesiger Torwartfehler. Aber ja, dann kann er ihn vielleicht halt auch wegfausten oder zur Seite klären. Aber gut, ist wie es ist. Ich würde ganz gerne noch mal einmal zu dem 3-1, dem vermeintlichen, zurückkommen. Anne, wann hast du gesehen, dass der Assistent die Fahne hebt? Als der Ball im Tor war oder schon vorher?
Da haben bei uns im Block sofort alle abseits gebrüllt. Also da musstest du gar nichts sehen. Das war allen total klar, dass es abseits ist.
Okay, na gut.
Also ich hab's mir im Fernsehen angeguckt und der hat die Fahne gehoben, als der Ball, Ball war noch nicht in der Luft, aber ich glaube, der Lupfer war gerade angesetzt. Da ging die Fahne hoch. Und ja. Gefühlt war es für mich natürlich meterweit im Abseits. Als Realist sage ich mir, er war vielleicht mit dem Kopf ganz leicht im Abseits. Und wenn er mit dem Kopf leicht im Abseits ist, es Abseits. Aber ich würde auch jeden verstehen, der sagt, im Zweifel für den Angreifer. In dem Fall haben wir das Glück auf unserer Seite gehabt und ich habe auch die große Hoffnung, dass es sich diesmal nicht innerhalb der Saison ausgleicht.
Ja, also wir können uns sicherlich darauf einigen, dass es eine sehr, sehr enge Entscheidung war und im Zweifel, also ich bin jetzt ja selber seit einiger Zeit Schiedsrichter, im Zweifel hat der Assistent das dann auch das Recht, das so zu entscheiden und der muss das ohne Zeitlupe machen und wenn er das so sieht, dann ist das halt so, auch wenn das in dem Fall dann zu unserem Nachteil war. Ich habe jetzt 1-2 Standbilder gesehen, ich würde auch zu eher Millimeter abseits als nicht abseits tendieren, aber es war halt wirklich sehr eng und im Stadion war genau das, ich habe nämlich im Moment des Passes, habe ich geschaut, die Fahne ging nicht hoch und wir sitzen relativ genau auf der Höhe, sodass ich das ganz gut sehen konnte und habe dann dementsprechend danach dann mein Auge auf Alagui gerichtet und dann war der Ball drin und wir dachten, das war's und dann habe ich erst den Assistenten gesehen. Ja, es war im Stadion ein bisschen ärgerlich.
Ja.
Gut, ja, dann fiel, wie gesagt, euer Ausgleich durch Lukas Röser, zweites Spiel, zweites Tor, alles richtig gemacht. Und danach war das Spiel dann, glaube ich, auch durch. Also ich habe danach nicht mehr das Gefühl gehabt, dass eine der beiden noch ein Tor machen würden. Wie war es für dich, Anne?
Ich habe immer Angst bis zum Schluss.
Okay.
Aber ich fand das genau so, wie du es gesagt hast. Es war dann noch viel Kampf, viel Krampf, oft im Wortsinne und noch ein paar Wechsel. Aber ich denke, es wollte niemand mehr mit der Brechstange das Ding jetzt irgendwie erzwingen. Zumindest hatte man nicht den Eindruck. Und ich fand es eigentlich auch über das, auch wenn es zwei sehr frühe gelbe Karten gab, für jede Mannschaft eine, fand ich es nicht überhart. Ich meine, beide Mannschaften wollten ja auch was. Ich fand das schon alles war irgendwie war schon sehr im Rahmen. Es gab, ja, glaube ich, relativ wenige Karten und ich fand dann auch am Schluss war das dann eher noch so, naja, zumindest will jetzt hier keiner verlieren.
Ja, ich denke auch, da waren beide dann mit dem Punkt sicherlich glücklicher, als sie es mit der Niederlage wären, wie man es natürlich immer ist, aber ich glaube, da war dann beiden der Spatz in der Hand wahrscheinlich lieber als die Taube auf dem Dach. Dann kommen wir vielleicht zu dem Thema, was zumindest aus Fansicht das vielleicht viel spannendere ist, nämlich die Gästeticket-Problematik. Vielleicht, ich fasse das einfach nochmal ganz kurz aus Sicht des Externen zusammen und Anne, korrigiere mich dann gerne, wenn ich irgendwie Quatsch erzähle. Der Verein Dynamo Dresden hat wahrscheinlich auch auf Druck des DFB entschieden, dass es eben für dieses Spiel oder vielleicht auch für weitere Spiele keine Gästetickets normal gibt, sondern man sich nur als Vereinsmitglied um einen Voucher bemühen kann, den man dann eben vor Ort am Stadion bei Dynamo-Mitarbeitern umtauschen kann gegen eine Gästekarte und dann auch unverzüglich den Block betreten muss, damit man die nicht noch außerhalb irgendwie tauschen kann. Das haben dann eben die größeren Fangruppierungen zum Anlass genommen zu sagen, den Scheiß machen wir nicht mit und dementsprechend war halt nicht wie sonst der Gästeblock immer ausverkauft bei Dynamo, sondern es waren nur Pi mal Daumen 700-800 Leute da. Ist das so im Groben das, wie es ist?
Ja, das ist eine ganz gute Zusammenfassung. Also im Prinzip geht es ja um die DFB-Strafe, die Dynamo nach dem als martialisch empfundenen Auftritt, also ich sage bewusst empfundenen Auftritt, der Dynamo-Fans in Karlsruhe bekommen hat. Da hat Dynamo Dresden einen umfangreichen Maßnahmenkatalog verabschiedet mit Strafen, die schon mal vor ein, zwei Jahren im Raum gestanden haben. Und der DFB hat das quasi dankbar aufgenommen und mit in die Strafe reingeschrieben. Im Prinzip soll es wohl zum einen Hochrisikospiele betreffen, zum anderen soll es auch müssen es Spiele sein, wo das gemacht wird, wo der Heimbereich eher ausverkauft ist, weil Dynamo-Fans gibt es überall und die kaufen dann einfach Karten im Heimbereich, umgehen das und das soll ja nicht der Zweck dieser Strafe sein. Im Fernsehen wurde eben wohl gesagt, dass wohl auch so wenig Fans werden, weil es ein Montagsspiel ist. Das ist natürlich bei Dynamo, wenn es um Hamburg geht, Quatsch. Also letztes Jahr hatten wir einmal ein Spiel in Kaiserslautern, Mittwoch 17.30 Uhr, was jetzt wirklich eine ganz böse Geschichte ist. So, da sind die meisten ja noch nicht mal von Arbeit zu Hause, geschweige denn können da hinfahren. So, also die Leute sind ferngeblieben, weil sie gegen diese Voucher-Geschichte protestieren wollten. Ultras Dynamo haben ja heute nochmal eine kurze, relativ schlichte Erklärung dazu veröffentlicht. Es ist eine Strafe, die natürlich total ins Leere läuft, weil selbst wenn du die Daten von 3000 Leuten hast, müsstest du bei eventuellen Vorfällen immer noch ermitteln, wer es denn jetzt gewesen ist. Dass es nicht passiert, ist auch immer relativ klar. Vor Ort in Hamburg war es dann eben alles relativ ruhig, eben weil es so wenig Leute waren. Es war alles sehr entspannt, es war relativ wenig Polizei zu sehen, wie im Februar, als wir das letzte Mal da waren. Da weiß ich allerdings nicht, ob das damit zu tun hat, dass der Rest der Polizei damit beschäftigt war, den Kiez zu schützen. Da gab es ja noch ein paar große Schlagzeilen, dass die Dresden-Hooligans Hamburg noch platt machen wollen. Im Stadion an sich war dann alles sehr unkompliziert. Also man hat eben, wie du es beschrieben hast, Fuhrkontrolle vom Voucher, dann den Voucher umgetauscht, dann gab es die richtige Kontrolle, dann ist man da in den Block rein, durfte auch nicht nochmal raus. Schon an dem Abend hat sich aber gezeigt, dass es mit den Vouchern eher eine Augenwischerei ist, weil es gab auch Fans, die tatsächlich Tickets für den Heimbereich hatten und die dort umgetauscht haben und natürlich keine Personalienkontrolle oder irgendwas hatten. Warum auch so? Und ich denke, das ist eben tatsächlich der Protest gegen diese Strafe. Und man muss natürlich abwarten, wie das bei den nächsten Spielen wird. UD hat ja angekündigt, das eben von Spiel zu Spiel entscheiden zu wollen. Und ich gehe zum Beispiel davon aus, dass am Freitag beim Pokalspiel in Zwickau das alles voll ist und gute Stimmung herrscht. Nett, was man vielleicht noch ergänzen kann, was jetzt eher nett war, aber eben auch fast schon so ein bisschen Standard, ist die Solidarisierung, die es ja innerhalb dieser Spielzeit bei ganz vielen Vereinen gibt, die Spruchbände gegen den DFB machen und entweder auch den Krieg erklären oder zumindest diese Wechselgesänge anstimmen, scheiß DFB. St. Pauli hat einen Banner gezeigt, was stand drauf? Irgendwas mit Sachsen, natürlich mit SU geschrieben. Ach genau, vouchefreie Tickets auch für Sachsen, Fußballmafia DFB. So, und ich glaube, dass das eher so das Ding ist, worum es geht.
Genau, also das war das Banner, was auf der Gegengrade vor Anpfiff, glaube ich, gezeigt wurde. Das mit dem Sachsen, SU, CK natürlich, um zu zeigen, dass die beiden Fanszenen natürlich ansonsten nicht wirklich einer Meinung sind, aber in dem Fall man halt sich dann doch solidarisiert. Und es gab von unseren Ultras, also von USP, dann zur Halbzeit noch ein Banner über die ganze Kurve, wo drauf stand, der DFB hetzt, die Vereinsführung knickt ein, Schluss mit den Strafen. Also die von dir genannte Solidarisierung gab es natürlich. Das
genau, und das ist jetzt so ein Spruchband, was natürlich die Dynamo-Fans so auch unterschreiben könnten.
Ihr habt jetzt die nächsten Spiele auswärts, Bochum, Regensburg, Darmstadt, Heidenheim. Du hast jetzt gesagt, UD entscheidet das von Spiel zu Spiel. Gibt es dafür eines dieser Spiele schon Ansagen oder wird das dann immer erst kurzfristig entschieden, wie man sich da verhält?
Nee, ich glaube, dass es immer erst kurzfristig kommt und es hängt ja vor allen Dingen auch davon ab, wie die einzelnen Spiele dann eingestuft werden. Und als zum Beispiel Heidenheim kann ich mir nicht vorstellen, dass das ein Hochrisikospiel sein sollte. Warum auch? Bochum könnte sein, weiß ich nicht genau. Darmstadt ist bestimmt was, wo viele Leute fahren wollen, wo eventuell aber auch so eine Geschichte sein könnte. Also es ist ja jetzt eben auch keine Ansage da, die heißt, wir werden bei jedem Voucher-Spiel das boykottieren, sondern das eben immer von Fall zu Fall entscheiden. Also das würde ich abwarten. Aber es ist eben, glaube ich, auch wieder deutlich geworden, was es für eine fragwürdige Geschichte ist. Ne? Es ist ein riesen Organisationsaufwand, es kostet, die Leute sollen ihre Daten nochmal abgeben, wo man auch sagen kann, naja, es dürfen nur Mitgliederkarten kaufen und das kann mir jetzt auch keiner erzählen, dass die Tickets alle weitergegeben werden. Und selbst wenn man die Daten eben hat, müssten trotzdem noch der oder die Täterinnen ermittelt werden. Also das ist ein Schwachsinnsding und ja.
Ja, der Verein hat jetzt aber auch noch nicht gesagt, wir machen jedes Spiel ein Voucherspiel, sondern auch das wird dann von Spiel zu Spiel vom Verein entschieden.
Nee, ich glaube, dass das in Absprache passiert und nee, das wird nur bei Hochrisikospielen gemacht. Und da gibt es ja noch genug Spiele und eine andere Voraussetzung eben ist dafür, dass der Heimblock eben mit großer Wahrscheinlichkeit ausverkauft sein wird. Ja. Und dann ist eben zum Beispiel Hamburg, klar, da ist er eben fast immer ausverkauft, da ist es relativ schwierig, an Tickets zu kommen. Und dann gibt es natürlich auch, keine Ahnung, Ingolstadt, wo du in dem Landstrich wahnsinnig viele Dynamo-Fans hast, die sich da alle Karten für den Heimbereich kaufen. Da wird es ganz bestimmt keine Voucher-Geschichte geben. Das wäre jetzt meine...
Naja, alles, was irgendwie in Süddeutschland liegt, da wo viele von hier ausgewandert sind... Da zwischen München, Regensburg und die ganze Ecke, da wird es, denke ich mal, keine Voucher-Lösung geben.
Gut, wenn ich den Spielplan so ein bisschen weiterschaue, das nächste, wo es dann vielleicht tatsächlich interessant werden könnte, weil es kommt dann noch Kiel, gut, da ist der Block halt so klein, dass es ohnehin schwierig wird, Düsseldorf, und dann habt ihr im Dezember habt ihr dann ein Spiel in Aue, in Berlin bei Union, da haben wir die Problematik dann wahrscheinlich nochmal, wenn es bis dahin nicht geklärt ist.
Denke ich auch.
Nee, aber die Strafe gilt ja bis zum Ende der Saison. Also das wird bei jedem Hochrisikospiel bis zum Ende der Saison immer auf der Tagesordnung stehen und dann werden die schauen müssen, wie sie es machen.
Okay, gut. Dann werden wir das sicherlich in irgendeiner Art und Weise weiter verfolgen. Schauen wir mal. Okay, ja, dann wollt ihr vielleicht nochmal ganz kurz was zu dem Pokalspiel sagen. Das ist jetzt zwar eigentlich ein Heimspiel von Koblenz, aber es findet eben statt in Zwickau. Für euch super, für Koblenz eher nicht so. Ich weiß nicht, viele haben es wahrscheinlich mitbekommen, aber wollt ihr nochmal ganz kurz zusammenfassen, warum das so ist?
Genau, also Koblenz, da war klar, dass die ihr Stadion umbauen und dann kam raus, die wären eben nicht fertig vor der ersten Runde des DFB-Pokals. Und dann haben die sich um ein Ausweichstadion bemüht, haben das auch auf Facebook und Twitter veröffentlicht und es fand sich da aber kein Stadion in der näheren Umgebung. Die haben einige Stadien gefunden, die gesagt haben, wir wären bereit, Dynamo Dresden und die TUS Koblenz da zu empfangen. Dann hat aber teilweise die Polizei da abgesagt. Ich glaube, im kompletten Nordrhein-Westfalen war das eben nicht möglich. Und am Ende ist es darauf hinausgelaufen, dass man das eben einen Tag nach vorne gelegt hat, auf den Freitagabend, und das Spiel dann eben in Zwickau stattfinden kann. Für die, also zum Beispiel bei der Begegnung Würzburg-Bremen war das ja nicht möglich. Die spielen jetzt in Offenbach.
In Offenbach.
Und die hatten ja lediglich eine Spielzeitverlagerung von einer oder Viertelstunde sich gewünscht, wo der DFB das abgesagt hat. In der Pressemitteilung vom DFB wurde dann auch so, also wo klar war, dass eben Dynamo gegen Koblenz jetzt in Zwickau spielt, wurde die Verantwortung dafür auch so ein bisschen beiden Fans hinzugeschrieben. Die haben im Rheinland-Pokalfinale gegen Eintracht Trier da so ein bisschen Pyro gezeigt, also nichts Weltbewegendes. Wir hätten jetzt eher gesagt Fußballkultur. Und die haben jetzt natürlich wirklich die Arschkarte. Ne? Also an einem Samstag hätten die noch sagen können, na gut, jetzt sind es 430 Kilometer, wir fahren das. Mannschaften in der dritten, zweiten Liga, die haben auch so weite Entfernungen. Und dann ist das eben ein kurzer Ausblick in die Zukunft. Jetzt ist es Freitagabend, was heißt, die meisten Leute müssen, wenn es überhaupt geht, einen Tag Urlaub nehmen. Dann muss man sich das leisten können. Es gibt eine kleine Spendenaktion dazu von Dynamo-Fans, die dazu aufrufen, dass man spendet, damit die Koblenzer dass so ein bisschen entlastet werden, was die Kosten für die Anreise angeht. Und ja, sportlich ist es, glaube ich, relativ klar bei dieser Pokalrunde. Wir wollen natürlich gewinnen. So jetzt Phrase. Also man weiß es nicht, ob das klappt. Und wie gesagt, ich bin da eher pessimistisch, aber ich glaube, es gehen eigentlich alle davon aus.
Naja, es auf jeden Fall wird Uwe Neuhaus nicht den zweiten Anzug schicken, denn wir haben ja jetzt am Sonnabend noch ein Testspiel gegen Auer.
Genau, in Auerbach, was direkt um die Ecke
da. Und ich denke, dass dort eher der zweite Anzug spielen wird und die ganz Neuen, die jetzt sozusagen gerade noch gekommen sind. Und deswegen gehe ich mal davon aus, dass der Verein das schon so als wichtig ersieht, die zweite Runde zu erreichen, dass wirklich die beste Mannschaft, die besten Spieler dort gegen Koblenz auflaufen werden.
Ja, weil wir haben ja da in der Vergangenheit auch mal schlechte Erfahrungen gemacht, wo wir ganz bitter ausgeschieden sind gegen Gersdorf. Nee.
Ja, das war der Sachsenpokal.
Ach, das war der Sachsenpokal, ja. Wo man genau und aber wo im Prinzip Dynamo dann auch nicht den vierten Platz erreicht hat, da nicht im DFB-Pokal spielen konnte. Und also das ist, glaube ich, relativ klar, dass da versucht wird, eine gute Mannschaft
zu stellen. Das beste Beispiel ist die letzte Saison. Wir hauen in der ersten Runde RB Leipzig raus und scheitern in der zweiten Runde an Bielefeld, die damals, glaube ich, ich glaube, ihr wart Letzter, aber die waren auf jeden Fall Vorletzter irgendwie gerade in der Tabelle zu dem Zeitpunkt. Sorry, dass ich dich daran erinnere. Aber und scheitern dann an Bielefeld zu Hause mit 1-0, obwohl wir drückend überlegen sind. Und da muss ich sagen, das sind sicher auch so Lehren, die man dann als Mannschaft und als Trainerteam zieht und sagt, okay, da kann man jetzt nur die Spieler aufs Feld schicken, die auch einen Gegner wie Koblenz absolut ernst nehmen.
Ja, aber scheitern im Pokal, das können wir, glaube ich, alle. Also von daher, ich hätte meine Liste soweit abgearbeitet. Habt ihr noch was ihr ergänzen möchtet?
Eigentlich haben wir soweit alles gesagt. War, glaube ich, im Fazit am Ende wirklich ein tolles Spiel von zwei Mannschaften, die uns, glaube ich, alle beide noch viel Freude bereiten werden in der Saison.
Auf jeden Fall. Das Drumherum war dann eben nicht so schön, aber das macht auf jeden Fall auch so ein bisschen Mut für die neue Saison, ja. Wo die Leute vorher ja eher so ein bisschen Bedenken hatten, kann man diese ganzen Ausfälle kompensieren. Jetzt kommen ja noch diese zwei neuen Spieler, die wir noch gar nicht gesehen haben, zumindest nicht auf dem Spielfeld für Dynamo. Also ich glaube, hier können beide Mannschaften ganz positiv in die weitere Saison gehen.
Ja, dann schauen wir mal, am ersten Spieltag der Rückrunde, das ist dann der 19., sehen wir uns dann wieder. Das ist der 24. Januar, Mittwoch, schönen Dank. Schauen wir mal, wie das dann wird und wie viele Leute dann dort den Gästeblock befüllen. In dem Sinne, euch beiden vielen, vielen Dank. Anne von Welle 1953 und Uwe vom Stadtmagazin. Und dann, ja, wünsche ich euch eine schöne restliche Saison und dann schauen wir mal, ob wir uns im Januar dann nochmal wieder sprechen. Dank euch, bis denn.
Dann vielen ciao. Dank, ciao.
Ciao.